Die Hamburger Klinikhelden. Der Podcast über Berufe mit Sinn.
Vom Hamburger Abendblatt und dem Verband der frei gemeinnützigen Krankenhäuser in Hamburg. Die Freien.
Herzlich willkommen, mein Name ist Emine Zekirge. Ich bin Journalistin und mein heutiger Gast hier im Hamburger Abendblatt Podcaststudio ist Christine Fassbender. Sie ist gelernte Krankenschwester und hat sich vor einigen Jahren zur gerontopsychiatrischen Pflegekraft weiterbilden lassen und hat die Stabsstelle Demenz mitbegründet, und zwar im Agaplesion Bethesda Krankenhaus Bergedorf. Dort arbeitet sie auch schon seit über 20 Jahren und nimmt sich sehr viel Zeit für Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Sie kocht sogar mit ihnen. Was genau zu ihren Aufgaben gehört, darüber spreche ich jetzt mit Christine Fassbender. Schön, dass Sie hier sind.
Ich freue mich.
Frau Fassbender, was ist eigentlich eine gerontopsychiatrische Pflegekraft? Das kann man ja fast gar nicht aussprechen. Was ist das denn?
Also Geronto bedeutet ja alt und psychiatrisch sind alles psychiatrische Erkrankungen. Also es gibt ja nicht nur junge Menschen, die psychiatrisch erkrankt sind, sondern auch ältere Menschen. Also die Jungen werden ja auch alt und das sind ganz viele verschiedene. Depression, Demenz, Delir, wahnhafte Störungen, Schizophrenien. Also es ist ganz breit gefächert.
Und wie erklären Sie das Menschen, die Sie behandeln und betreuen, also dementen Menschen, was sie sind von Beruf?
Also ich sage immer nur, ich bin Krankenschwester. Wenn ich mich beim Patienten vorstelle, dann sage ich immer, ich bin Schwester Christine. Mehr nicht.
Braucht es das auch nicht?
Nee.
Und warum glauben Sie, dass es das nicht braucht, auch für Angehörige nicht? Müssen ja, die nicht wissen, dass Sie sozusagen eine Spezialisierung haben, weil Sie haben sich ja weiterbilden lassen?
Ja, ich habe mich weiterbilden lassen, aber auf unseren Schildern steht tatsächlich Pflegeexpertin für Demenz. Und wir tragen ja immer unsere Schilder, wo auch unsere Namen draufstehen. Und das reicht. Also ich erzähle den Angehörigen jetzt nicht, welche Zusatzausbildung ich noch extra gemacht habe, sondern das ist den Angehörigen, glaube ich, in dem Moment auch total egal. Für die ist der Patient im Fokus oder das Krankheitsbild oder der Umgang. Und häufig sind sie sehr überfordert und greifen nach jedem Strohhalm, den sie kriegen können. Und deswegen ist es, glaube ich, überhaupt nicht wichtig, denen zu erzählen, was ich noch zusätzlich gelernt habe.
Was haben Sie denn zusätzlich noch gelernt?
Na, also zu einem bin ich ja diese Pflegefachkraft in der Gerontopsychiatrie. Aber ich habe früher, zu Anfang, als ich in die Stabsstelle Demenz gekommen bin, noch an der Uni Bielefeld einen Pflegetrainer gemacht, also Pflegetrainerin. Und das war für mich gerade zu Anfang, als ich in die Stabsstelle Demenz gekommen bin, sehr hilfreich, denn dadurch durfte ich Angehörige schulen zum Thema Demenz und konnte dadurch natürlich noch viel mehr dazulernen, weil die Angehörigen durch ihre verschiedenen Fälle, die sie geschildert haben, auch in diesen Gruppen, in der Schulung, habe ich natürlich auch ein Stück weit noch dazulernen können.
Was genau schulen Sie denn Angehörige? Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, aktuell schule ich gar nicht mehr. Durch Corona ist das alles leider eingestampft worden. Aber in der Fortbildung, die ich den Angehörigen anbiete, war immer einmal das Krankheitsbild, dann der Umgang, die Kommunikation und natürlich auch so ein bisschen noch Respektare, also dass die für sich nochmal auch was machen können. Und das meiste, was Angehörige immer schildern, ist die Kommunikation, also der Konflikt mit den Angehörigen, die halt an Demenz erkrankt sind, dass die Kommunikation nicht stimmt. Also dass es immer wieder eskaliert, dass es zu verbalen Auseinandersetzungen kommt. Und das ist, glaube ich, immer das Schwierigste für die Angehörigen.
Was würden Sie sagen, was ist der Unterschied zwischen der gelernten Krankenschwester und der gerontopsychiatrischen Pflegekraft?
Der Unterschied ist, dass ich in meiner Fachweiterbildung über Demenz, Delir und auch Depression und auch anderen Erkrankungen tiefer noch im Fachwissen bestärkt worden bin. In unserer Ausbildung, also ich habe ja vor ganz, ganz vielen Jahren gelernt, also vor 30 Jahren, da war Demenz, das gab es gar nicht. Und das ist ja erst in den ganzen letzten Jahren, vielleicht so in den letzten 10 Jahren, auch publik geworden und wird ja viel berichtet. Es gibt den Welt-Alzheimer-Tag. Viele Prominente erzählen ja auch von ihren Angehörigen, die dann an Alzheimer erkrankt sind. Und dadurch, denke ich, ist das einfach jetzt auch in unserer Gesellschaft wird dieser Begriff auch viel mehr in den Mund genommen. Und das ist der Unterschied zwischen einer Fachkraft und einer normalen, sage ich jetzt mal normalen, Anführungsstrichen, Krankenschwester, dass die Ausbildung ein bisschen spezieller noch ist.
Nach meinem Wissen haben Sie ja die Stabsstelle Demenz in Ihrem Klinikum mit begründet. Wie ist es dazu gekommen? Wie haben Sie sich dazu entschlossen, beziehungsweise warum haben Sie sich dafür entschlossen, das zu tun?
Ja, ich habe damals im Bethesda Krankenhaus angefangen auf der Intensivstation und war da knapp 18 Jahre, war da schon Demenzbeauftragte. Also bei uns im Krankenhaus gibt es auf jeder Station einen Demenzbeauftragten oder Beauftragte. Und ich war das für die Intensivstation und habe dann ja immer schon an Schulungen und auch so Fortbildungen teilgenommen. Und dann konnte ich körperlich nicht mehr diese Arbeit auf der Intensivstation weiterführen. Und dann hat man mir vorgeschlagen, ob ich nicht, weil mir das immer sehr viel Spaß auch gebracht hat, ob ich nicht in die Stabsstelle Demenz wechseln möchte. Das kam mir natürlich zugute, denn ich war jahrelang alleinerziehend und Schichtdienst war ja immer relativ schwierig mit einem kleinen Kind. Und von daher war es dann für mich natürlich ein Gewinn.
Gibt es noch einen anderen Grund darüber hinaus, warum Sie das gemacht haben, gerade mit älteren Menschen zu arbeiten?
Die Arbeit mit älteren Menschen bereitet mir ja immer Freude. Denn ältere Menschen haben ja auch eine Lebensgeschichte. Und ältere Menschen, die geben einen so viel. Also die erzählen von ihrem Leben. Und ich finde, das, was die geleistet haben und was die erlebt haben, immer auch so spannend. Und ich höre denen auch total gerne zu. Und gerade den älteren Menschen, die über 80 sind, und den Krieg auch miterlebt haben und oder eine Flucht oder so. Und wenn die darüber dann auch reden, das ist einfach, ich finde das sehr, sehr spannend. Und ich mag einfach ältere Menschen.
Wenn Sie sagen, dass Sie so von Ihren Geschichten erzählen, die älteren Menschen, was ist für Sie dann die Hauptaufgabe?
Zuhören. Also nicht nur zuhören. Natürlich gibt es bei mir eine Aufgabe. Und zwar, ich schaue nach der Orientierung. Und wenn ich mich mit den Patienten unterhalte, dann frage ich natürlich nach der Person, die vor mir ist, vor mir steht, sitzt oder liegt, aber natürlich auch die örtliche und zeitliche Orientierung, denn das ist für mich ganz wichtig und der Schmerz. Also jetzt nicht Schmerz, weil man Kummer hat, sondern der körperliche Schmerz. Denn gerade Menschen mit Demenz können, wenn sie zum Beispiel fortgeschrittener sind, auch gar nicht mehr den Schmerz richtig gut beschreiben. Und dann sehe ich anhand der Mimik und Gestik, also ich beobachte auch sehr viel die Patienten, wenn sie mit mir reden. Und dann sehe ich, ob er Schmerzen hat oder nicht. Also wenn er sich dann im Bett ein bisschen bewegt und zwischendurch dann gestikuliert, dann weiß ich, er hat Schmerzen. Auch wenn er es mir vielleicht nicht sagen kann in dem Moment.
Sie haben ja wahrscheinlich nicht nur ältere Menschen, die an Demenz leiden. Wie jung war denn der jüngste Patient bzw. die Patientin, die Sie betreut haben?
Den jüngsten, den ich mal betreut habe, war 41 Jahre alt.
Oh, das ist aber sehr jung. Berührt Sie sowas, wenn Sie sowas erleben?
Ja, zumal ich auch wusste, dass der ein Familienvater ist von einem kleineren Kind noch und er eigentlich ja mitten im Leben steht. Er hat die frontotemporale Demenz gehabt. Viele jüngere Leute bekommen das und die stehen ja mitten im Leben, die haben Familie vielleicht gerade gegründet, ein Haus gekauft, sind die Hauptverdiener und dann bricht alles weg. Und der war damals bei uns auf der Psychiatrie. Wir haben ihn dann mit in die Backgruppe genommen, die Koch- und Backgruppe. Muss man immer vorsichtig sein, das ist nicht immer für die Patienten das Beste, in so Gruppen zu sein. Also das muss man immer abwägen. Er hat sich aber sehr wohl gefühlt, weil er vom Beruf Koch war. Und von daher passte das natürlich. Aber es war schon für mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen erschreckend zu sehen, dass jemand so Junges doch schon so kognitiv, also vom Geist her abgebaut hat. Ne?
Wenn Sie sagen, er war in einer Back- und Kochgruppe, das bedeutet also, Sie betreuen diese Menschen nicht nur am Bett, sondern Sie gehen mit denen auch kochen?
Vor Corona haben wir es tatsächlich gemacht. Wir haben immer freitags die Koch- und Backgruppe gehabt. Wir sind in einer Geriatrie, da haben wir eine große Küche mit einer Kochinsel und einer langen Tafel. Und dann haben wir immer kurze, kleine Rezepte gemacht. Also wir haben vorher so eine hygienische Schulung gemacht, dass wir mit Lebensmitteln arbeiten dürfen, meine Kollegin und ich. Und dann haben wir mit den Patienten zusammen Salat geschnippelt oder Brot gebacken oder zur Weihnachtszeit dann Kekse. Und das haben wir dann hinterher wieder gemeinsam aufgegessen.
Und was ist das Lieblingsgericht von Ihnen, was Sie immer kochen wollen oder backen wollen und das auch wirklich durchsetzen?
Apfelkuchen.
Sie backen also mit den Patientinnen und Patienten gerne Kuchen, Kekse und kochen auch richtig so Spaghetti und Mittagessen?
Ja, Mittagessen, was immer relativ schnell ging. Also wir haben mal Malzbierbrot gemacht mit Salat oder auch mal Pfannkuchen oder Kartoffelpuffer. Das Schöne ist, dass die Patienten dann auch wirklich mal essen, also weil denen das dann auch schmeckt. Also nicht, dass jetzt unser Essen so schlecht ist, aber es ist ja doch was anderes, wenn man, sag ich mal, frisch kocht.
Und vor allem auch selbst mit dabei ist und Hand anlegt.
Genau, die Patienten üben natürlich dadurch ihre Alltagshandlungen, das Schnippeln und auch das Zubereiten, Abwiegen von Zutaten. Und das ist natürlich halt auch fürs Gedächtnis ganz gut. Damit üben sie natürlich auch so Alltagshandlungen wieder.
Hatten Sie denn mal in Ihrem näheren Umfeld Menschen, die an Demenz erkrankt sind?
Ja, meine Oma.
Wie war das für Sie?
Gut. Also das hört sich jetzt wirklich blöd an, aber meine Oma war für mich eine ganz große Stütze. Damals habe ich ja den Pflegetrainer gemacht und habe ja immer die Angehörigen geschult zum Thema Demenz. Und meine Oma ist ja irgendwann an Demenz auch erkrankt. Das wusste ich erst gar nicht. Mir ist es auch gar nicht erst so aufgefallen. Meine Oma hat immer wieder in Telefonaten, also sie wohnte weiter weg und ich habe sie nicht so regelmäßig gesehen, also alle paar Monate nur. Wir haben aber viel telefoniert, weil ich ein sehr inniges Verhältnis zu ihr hatte. Und sie hat dann immer im Telefonat nach Wörtern gesucht, manches Mal. Und für mich war das so ganz normal. Also ich wäre da auch nie drüber gestolpert, obwohl ich das ja eigentlich jeden Tag auch mache. Also mit dem Thema mich auseinandersetze. Und eines Tages, weiß ich noch, war ich bei meiner Oma und da hat sie mir dann erzählt, dass sie beim Neurologen war und dass der eine Demenz festgestellt hat. Und da habe ich dann gedacht, ja, genau, stimmt. Und meine Oma war für mich die Stütze, weil sie mir immer erzählt hat, wie sie sich fühlt. Sie wohnte auf dem Dorf, wo immer gefeiert wurde, auch jeder Runde Geburtstag wurde natürlich mit dem ganzen Dorf gefeiert, auf dem Saal. Und meine Oma hat auf einmal angefangen, da nicht mehr dran teilzunehmen. Dann habe ich sie irgendwann gefragt, warum machst du das denn nicht mehr? Und dann hat sie gesagt, ich kann das nicht mehr. Das ist mir zu viel. Die reden alle und dann fragen die mich was und ich weiß nicht mehr, was die von mir wollten. Und dann habe ich gedacht, ja, genau, das ist das, was vielen Menschen so geht, wenn sie eine Demenz haben und wenn sie Gesprächen nicht mehr folgen können, weil sie sich das einfach nicht mehr merken können. Und so hatte sie mir ganz viele so Kleinigkeiten dann immer so erzählt, wie sie sich fühlt und was sie so bewegt. Und dadurch konnte ich natürlich auch immer so meine Schlüsse ziehen und habe dann auch das noch mal ein bisschen mehr verstanden.
Hat sie das noch mal sensibler vielleicht auch gemacht?
Ja, ich glaube, das Verständnis für die Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind, die auch manchmal, gerade wenn sie am Anfang sind, so verzweifelt sind, das war für mich doch noch mal so ein ausschlaggebender Punkt, dass ich einfach dafür dann noch mal noch ein bisschen mehr Feingefühl bekommen habe. Also, dass ich noch mehr das verstanden habe, wie sie sich in dem Moment auch fühlen.
Konnten Sie Ihre Oma irgendwie auf irgendeine Art und Weise unterstützen, ihr helfen? Oder geht das nicht, wenn man selbst betroffen ist, obwohl man ja die Ausbildung hat, die Sie haben?
Wie gesagt, ich war ja nicht häufig da oder nicht so häufig immer da, weil sie ja weiter weg wohnte. Wenn ich da war, habe ich viel Erinnerungsarbeit mit meiner Oma gemacht. Also sie hat mir viel auch von früher erzählt. Man hat dann auch gemerkt, dass sie manchmal in so Dauerschleifen war, also dass sie immer wieder angefangen hat, dasselbe zu erzählen. Sie hat mich auch immer wieder dann irgendwann hat sie dann auch angefangen, mich nicht mehr zu erkennen. Also sie hat dann immer mich auch verwechselt mit meiner Cousine. Und
tut das weh?
Nö, ich fand das nicht so schlimm. Ich habe dann immer gesagt, ich bin doch nicht Tanja, ich bin Tinka. Also, ne, das war dann sagte sie, ach ja, ja, ja. So, und das war für sie auch nicht schlimm. Und was für mich nachher schlimmer war, mit ansehen zu müssen, dass mein Opa darunter sehr gelitten hat. Also meine Oma ist irgendwann ganz garstig geworden, meinem Opa gegenüber, mir gegenüber nie, aber meinem Opa gegenüber. Mein Opa war sehr verzweifelt. Und ich habe dann immer versucht, wie ich auch alle anderen Angehörigen immer wieder versucht habe oder ne, geschult habe, habe ich dann immer wieder versucht, auch meinem Opa das klarzumachen, dass sie es nicht mit Absicht macht und dass er doch das nicht immer persönlich nehmen soll. Aber mein Opa saß manches Mal weinend in der Küche.
Was ist für Sie herausfordernder? Die Arbeit mit den Angehörigen oder die Arbeit an dem Patienten selbst?
Es kommt drauf an. Es kommt wirklich drauf an. Also es gibt Angehörige, die, wie gesagt, nach jedem Strohhalm so greifen und die immer wieder auch den Kontakt zu uns suchen und auch immer wieder die Gespräche auch suchen. Das bedeutet also, dass man nicht nur ein, zwei Gespräche mit denen führt, sondern dass die wirklich auch einen immer wieder anrufen und nachfragen. Und ja, das ist manchmal schon auch ein bisschen kräftezehrend, weil die Zeit, die ich jetzt für Angehörige aufbringe, die habe ich dann ja nicht mehr für den Patienten. Mein Dienst ist ja nur 8 Stunden, also abzüglich meiner Pause. Und wenn ich jetzt natürlich eine Stunde lang mit einem Angehörigen telefoniere, mit dem ich aber schon vielleicht 2-mal vor Ort auch gesprochen habe, dann fehlt mir am Ende des Tages die Zeit.
Wenn Sie sagen, das ist kräftezerrend, was tun Sie denn, um Kraft aufzutanken?
Naja, wenn ich Feierabend habe, habe ich ja immer ein bisschen Zeit zum Abschalten, weil ich ja einen weiten Fahrtweg habe.
Sie haben deshalb einen weiten Fahrtweg, weil Sie nicht mehr in Hamburg wohnen, richtig? Sondern?
Genau, in Bad Oldesloe, 55 Kilometer von meinem Arbeitsplatz entfernt. Da ich ja jetzt in Bad Oldesloe wohne, ist die Ostsee nicht weit entfernt. Und von daher bin ich viel an der Ostsee, um da dann meine Auszeit zu haben und einfach auch wieder Kraft zu tanken. Aber ich habe ja auch einen Hund zu Hause, mit dem gehe ich immer raus und dann kann man auch gut abschalten.
Und wenn Sie an die Ostsee fahren, wie kommen Sie denn dahin? Mit dem Zug, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad?
Nee, so sportlich bin ich dann doch nicht mit dem Fahrrad. Also wenn, fahre ich ja nach Travemünde, das ist ja nur 35 Kilometer oder so von mir entfernt. Das mache ich mit dem Auto und sonst fahren wir ja auch am Wochenende gerne mit dem Camper. Also wir haben Wohnmobil und dann fahren wir an die Ostsee und bleiben auch das ganze Wochenende dort.
Das heißt, Sie sind mit Leidenschaft Camperin.
Ja.
Gibt es etwas, was Sie zum Campen mitnehmen, was Sie auch mitnehmen zur Arbeit, was Sie immer dabei haben?
Mein Hund.
Auch auf der Arbeit?
Ja.
Das heißt, wenn Sie Patientinnen und Patienten besuchen, ist er dabei?
Nee, das darf er leider nicht. Wäre schön, weil viele Patienten sich, glaube ich, auch freuen würden. Da ist er bei mir im Büro. Meine Mittagspause ist dann immer die Hunderunde.
Wie sieht denn Ihr Tagesablauf aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Sie kommen morgens wahrscheinlich zur Arbeit. Wann fangen Sie gewöhnlich an?
Ich fange meistens zwischen 6:30 und 7 an. Manchmal auch 6, kommt immer drauf an. Und dann ist meine Kollegin meistens schon da, weil die fängt nämlich immer 6 an und die anderen Kollegen ein bisschen später. Und dann besprechen wir uns kurz, was wir den Tag zuvor gemacht haben und welche Patienten wir unbedingt nochmal besuchen müssen. Und dann teilen wir uns auf. Ich muss E-Mails kontrollieren, also E-Mails checken.
Das heißt, Sie sitzen auch am Schreibtisch?
Ja, genau. Ich habe beides, Station und Schreibtisch.
Und was machen Sie so am Computer? Erstellen Sie auch Therapiepläne oder was ist genau Ihre Aufgabe?
Ich habe ganz viele verschiedene Aufgaben. Zum einen dokumentiere ich natürlich meine Patienten. Das ist ja ganz wichtig in der heutigen Zeit, das Dokumentieren. Also ich bin auch noch zuständig für die Demenzbeauftragten auf den ganzen Stationen. Das heißt, ich plane die Fortbildung, die ich am Ende des Jahres geplant habe. Also 4 Fortbildungen haben die immer im Jahr. Das plane ich, schreibe nochmal Dozenten an, gib Unterricht für Schüler oder auch Kollegen auf Station. Dann bin ich in verschiedenen Netzwerken drin. Die müssen ja auch bedient werden.
Was genau heißt das in verschiedenen Netzwerken?
Na, wir sind einmal in dem Demenznetzwerk Bergedorf vertreten als Krankenhaus. Dann habe ich noch ein Projekt Gesundheit 25. Das ist Menschen oder Leben mit Behinderung. Da sind wir auch mit drin in dem Netzwerk. Ja, und dann noch so kleine andere Netzwerke.
Und was lieben Sie besonders an Ihrer Arbeit?
Die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Also für die Menschen da zu sein, Zeit zu schenken, zuzuhören, Trost zu spenden. Und ich glaube einfach, dass den Krankenhausaufenthalt ein bisschen, sag ich jetzt mal, ein bisschen angenehmer zu gestalten.
Brauchen Sie im Umgang mit den Patientinnen und Patienten mehr Geduld als vielleicht im privaten Umfeld?
Ja, auf alle Fälle. Geduld ist ganz, ganz wichtig.
Und wie lernen Sie das? Oder haben Sie das in sich? Oder trainiert man sich das an?
Es ist so, wenn man mit Menschen mit Demenz, ich sag jetzt mal, zusammenarbeiten möchte, dann ist das sehr wichtig, Ruhe und Gelassenheit mitzubringen. Und wenn ich gestresst bin, dann ist der Patient auch ganz schnell gestresst. Also die spiegeln uns. Es ist tatsächlich so, dass, ich sag mal, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus.
Im Grunde ist es ja wie mit allen Menschen. Wenn man schlecht gelaunt ist und diese Energien mit sich trägt, dann überträgt man das ja auch auf sein Gegenüber im Grunde.
Ja, das stimmt. In der Arbeit, die wir jetzt machen, in der Stabsstelle Demenz, ist es sehr wichtig, Geduld zu haben, Zeit zu haben und vor allen Dingen auch Spaß. Also das ist auch, was ganz, ganz wichtig ist. Also ich singe auch mal mit den Patienten oder ich mache auch mal einen kleinen Scherz oder wir lachen mal. Diese Arbeit soll ja nicht ernst sein. Also das Thema ist ja an sich schon viel zu ernst. Und deswegen ist es immer auch umso wichtiger, gerade in den Situationen, wenn sie dann im Krankenhaus sind, was dann ja noch herausfordernder ist, weil die Umgebung anders ist. Es ist nicht deren Umfeld. Unsere Mitarbeiter oder unsere Kollegen sind ja auch alle unterschiedlich. Wir haben ja nicht immer den gleichen Schichtplan, also dass eine Woche lang immer die gleiche Schwester ihn betreut, sondern es sind ja immer verschiedene Menschen da. Und das stellt für die Patienten ja auch eine riesengroße Herausforderung dar. Dann die Arbeitsabläufe oder die Tagesabläufe, dieses frühe Aufstehen. Vielleicht schläft man zu Hause viel länger und dann wird man um kurz nach sechs geweckt und soll sich waschen gehen. Und das macht man ja zu Hause auch nicht so. Und deswegen ist für mich immer so Spaß auch wichtig. Einfach auch mal sich selbst nicht so ernst nimmt.
Wie ist das denn mit den Patientinnen und Patienten dann, wenn Sie sagen, wir lachen auch alle gemeinsam? Ich meine, ich merke ja jetzt schon, dass Sie eine sehr sympathische Art haben und auch so menschlich auch sehr entspannt sind und man sofort so das Gefühl hat, ach, mit ihr könnte ich jetzt einen Kaffee trinken gehen. Wie ist das denn mit diesen ganzen erkrankten Menschen, wenn sie sich erstmal an sie gewöhnt haben, dann loszulassen und sie nicht nochmal zu sehen? Gibt es manchmal so Feedback von denen, dass sie sagen, oh, wir möchten sie aber gerne nochmal sehen, können wir sie besuchen, können sie uns nicht weiterhelfen? Außerhalb des Krankenhauses betreuen?
Ja, die Fragen gibt es natürlich schon. Und es gibt auch den ein oder anderen Patienten, den man wirklich, sag mal, ins Herz in Anführungsstrichen geschlossen hat, also den man auch echt gerne mag. Dann auch von der Art vielleicht, weil man auch vielleicht viel gelacht hat zusammen und die auch über Wochen begleitet hat. Bei uns ist es ja so, dass wir eine Geriatrie auch noch bei uns mit haben, also nicht nur das Akutkrankenhaus, sondern auch noch die Psychiatrie und auch die Geriatrie. Und wenn die Patienten bei uns sind im Haupthaus, ist es ganz häufig so, dass sie auch im Anschluss noch die Geriatrie machen. Und dann sind die natürlich noch viel länger bei uns. Und dann baut man natürlich auch eine Beziehung auf. Also es wäre, glaube ich, auch unnormal, wenn man keine Beziehung zu den Patienten aufbaut.
Was macht Sie denn so glücklich an Ihrer Arbeit?
Ja, ich glaube einfach diese Dankbarkeit, die Patienten und auch die Angehörigen einem geben, das ist gar nicht so, dass die immer Danke, Danke sagen, sondern einfach, dass man das so spürt, dass man durch die Anwesenheit, die man gibt, die Tipps, die man gibt vielleicht oder die Beratung, die man gibt, dass die einfach so dankbar sind. Und das ist das, was, glaube ich, auch so zufrieden macht in diesem Beruf, dass man einfach merkt, man wird gebraucht. Und die sind hinterher vielleicht auch ein Stück weit glücklicher. Und das ist, was mir letztendlich auch so ein bisschen die Bestätigung gibt, ne, in meiner Arbeit, dass ich nicht alles falsch mache und dass ich vielleicht doch ganz gut mit Menschen umgehen kann.
Ja, Sie machen schon vieles, glaube ich, richtig. Schon allein vom Zuhören wird mir klar, dass Sie das auch gerne machen, Ihren Beruf. Was würden Sie sagen, muss jemand mitbringen, um diesen Beruf auch gut machen zu können?
Empathie. Das ist ganz wichtig.
Und Geduld wahrscheinlich auch, was wir vorhin auch schon besprochen haben.
Genau.
Was muss man denn mitbringen? Was sind die Voraussetzungen, um als gerontopsychiatrische Pflegekraft sich weiterbilden zu lassen?
Eine abgeschlossene Berufsausbildung als Krankenschwester oder Krankenpfleger. Schon ein paar Jahre Berufserfahrung auch. Und natürlich auch nochmal Lust am Lernen. Denn die Fachweiterbildung geht nur ein Jahr und ist sehr intensiv. Also man hat jeden Monat Blockunterricht und muss auch mehrere Prüfungen und auch eine Hausarbeit schreiben.
Und wo findet man Sie am meisten im Krankenhaus?
Ich streune immer durchs ganze Krankenhaus. Aber viel bin ich auf der Geriatrie auch, aber auch auf den Normalstationen.
Und wenn ich Sie jetzt direkt frage, was ist der Sinn Ihres Berufes? Welchen Sinn hat er für Sie? Was würden Sie mir dann für eine Antwort geben?
Für andere Menschen da zu sein, Zeit zu haben und denen zuzuhören, sie zu unterstützen und zu helfen. Ich glaube, das ist der Sinn.
Was macht im Klinikalltag für Sie mehr Sinn? Ich nenne Ihnen zwei Wörter und Sie entscheiden sich für eines dieser Wörter. Und wenn beide Wörter nicht passen, dann dürfen Sie auch ein drittes Wort reinwerfen. Ha, Haben Sie Lust dazu?
Ja.
Dann legen wir los. Aufzug oder Treppe?
Oh, gerne Aufzug.
Warum das denn?
Weil der Aufzug direkt neben unserem Büro ist.
Okay. Wollen Sie nicht fit bleiben im Alter?
Na, ich gehe ja die Treppen runter, das reicht doch.
Nähe oder Distanz?
Nähe.
Einzelgängerin oder sind Sie eher Teamplayer?
Teamplayer.
Mögen Sie lieber Schokolade oder Blumen?
Schokolade.
Welche Sorte?
Zartbitter.
Was tragen Sie im Klinikalltag? Clogs oder Birkenstock?
Turnschuhe.
Backen oder kochen?
Backen.
Was am liebsten?
Ganz viele Kuchen und Torten.
Was ist die schwierigste Torte, die Sie gemacht haben?
Nuss-Marzipan-Torte in Metal-Style.
Oha, wie sieht die aus? Ganz schwarz?
Schwarz und rot war sie, tatsächlich mit einer Metal-Hand obendrauf.
Sind Sie eher die Streitschlichterin oder Pausenclown?
Ich glaube eher der Pausenclown.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sind Sie eher Kopf- oder Bauchmensch?
Bauchmensch.
Wo arbeiten Sie am liebsten? Intensivstation oder in der Notaufnahme?
Eigentlich gar nicht mehr bei beiden. In der Stabsstelle Demenz.
Was ist für Sie entscheidend? Beschleunigung oder Entspannung?
Entspannung.
Auto oder Wohnmobil?
Na, das Wohnmobil.
Hamburg oder Bad Oldesloe?
Bad Oldesloe.
Und warum?
Weil das so schön ist. So. Also es ist eine Stadt, aber auch trotzdem ländlich. Wir haben die Trave vor der Tür. Das ist schon sehr schön, ja.
Früh oder lieber Spätdienst?
Früh.
Kantine oder lieber Essen von zu Hause?
Essen von zu Hause.
Begrüßung oder lieber Abschied?
Begrüßung.
Weitermachen oder aufhören?
Weitermachen.
Okay, einen letzten habe ich noch für Sie. Korsika oder Hawaii?
Oh, Korsika bevorzuge ich natürlich, aber Hawaii war ich auch noch nicht.
Frau Christine Fassbender, das war mir ein großes Vergnügen, dass Sie heute hier waren bei uns. Herzlichen Dank.
Bedanke mich auch.
Weitere Infos über Christine Fassbender als gerontopsychiatrische Pflegekraft im Agaplesion Bethesda Krankenhaus Bergedorf gibt es auch zum Nachlesen im Hamburger Abendblatt, in der Printausgabe sowie auch online. Und wenn Sie noch andere Berufe mit Sinn im Krankenhaus kennenlernen wollen, in den Shownotes haben wir noch andere Folgen für Sie verlinkt. Wir hören uns alle 2 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.